Ist aus.
Ist okay.
Ist es aus, ja?
Jetzt ist es an.
Jetzt ist es an, ja. Dieser Brief ist sehr kompakt. Selbst vor ein paar Monaten hat meine Enkelin, die jetzt in San Diego studiert, ja, an der Universität dort, hat mir gesagt, weil sie 5. Buch Mose gerade durchgelesen hat, hat sie gesagt, alles, was im Hebräerbrief steht, da kann man lesen im 5. Buch Mose. Für wahr ist es so. Der Schreiber hat besondere Last für die Hebräer. Und natürlich der beste Weg ist, die Schrift zu benutzen, weil die Juden, sie kannten die Heilige Schrift. Und ich muss noch einmal sagen, die Heilige Schrift haben wir als das Alte Testament genannt und das stört mich immer. Weil es nicht das Alte Testament ist, sondern es ist die Heilige Schrift, das lebendige Wort Gottes. Ja. Der Alte Bund bezieht sich ausschließlich an den Bund, den der Herr mit den Juden abgeschlossen hat, in Bezug auf sein Handeln mit ihnen auf der Basis des Gesetzes. Das heißt, sie sollen es tun. Das Gesetz hat viele Vorteile für sie. Erstens, die Bibel zeigt uns auch, dass das Gesetz eigentlich ein Ausdruck von diesem wunderbaren, lebendigen Gott, dass er so gerecht ist und voller Liebe. Denn das Gesetz kann man zusammenfassen in ein paar Worte. Was hat der Herr gesagt? Du sollst Gott, dem Herrn, lieben von deinem ganzen Herzen. Ganze Seele, ganzem Gemüt und mit deiner ganzen Kraft. Und dann sollst du deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Warum sagt der Herr denn das? Weil die ersten 5 Gesetze hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und die letzten 5 Gesetze hat mit unsere Beziehung zu Mitmenschen zu tun. Also diese 10 Gebote kann man zusammenfassen in 2 Sätze. Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Also ist das Gesetz so schlimm? Nein. Es drückt aus, dass unser Gott so gerecht ist und so liebevoll ist. Kannst du dir vorstellen, wenn es gesetzlos gibt oder kein Gesetz gibt in Deutschland, wirst du hier in Deutschland leben und wohnen? Ich glaube nicht. Ich möchte nicht in einem Lande wohnen, wo es kein Gesetz gibt. Jeder kann machen, was er will. Du kannst nicht im Autobahn fahren, wenn es kein Gesetz gibt. Da wird jeden Tag ein Unfall geben oder mehrere oder viele. Es ist gefährlich, sogar Auto zu fahren ohne Gesetz, oder? Aber sag mir, ist das Gesetz so schlimm? Nein. Aber trotz dem Gesetz da fahren alle so, wie sie fahren ein Porsche oder ja, da ist es besser, in der Schweiz zu fahren. Sonst am Ende, wenn irgendwas passiert, ist es gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. So, Paulus sagt im Galaterbrief, das Gesetz ist da, um uns, um das Volk zu in Gewahrsam zu halten. Das heißt zu schützen. Kannst du dir vorstellen, wenn es kein Gesetz gibt, dann bist du gar nicht geschützt. Dann können die Leute in deinem Haus kommen und sagen, hier möchte ich wohnen. Dann kannst du nicht sagen, nein, das darfst du nicht. Warum denn nicht? Da hast du nichts zu sagen. Da haben wir Probleme. Oder möchtest du gesetzlos sein? Nein, in den letzten 3,5 Jahren von der großen Trübsal, dann nimmt das die Gesetzlosigkeit überhand. Dann ist es gefährlich. Ja. So. Das Gesetz hat die Funktion, Gottes Volk zu bewahren. Denn damals die heidnischen Nationen, sie sind gesetzlos, sie machen alles, was sie wollen. Sie sind Götzendiener und es ist alles erlaubt, viel erlaubt. Schlagen sie tot und kein Problem. Aber Gottes Volk muss anders sein. Oder sind wir heute nicht anders als in dieser Welt? Und so, das Gesetz ist ein Schutz. Paulus hat nie gesagt, das Gesetz war schlimm. Nein, er sagt, es war gut, sogar heilig und gerecht. Und dann hat Paulus auch gesagt, das Gesetz samt die Satzungen ist unser Lehrmeister. Na, ist doch gut, ein Lehrer. Wer lehrt uns, wie wir uns verhalten sollen in Deutschland? Wenn es kein Gesetz gäbe, dass du Steuer zahlen musst, ich glaube nicht, dass du Steuer zahlen wirst, oder? Am Ende gibt es keine Regierung mehr, kann man nicht bezahlen. Wenn es alles so freiwillig ist, wer da will, der zahlt. Und ich versichere euch, niemand zahlt. Ich glaube, überall gibt es Steuerhinterzieher. Damals hat doch jemand eine geheime Liste da dem Merkel oder der Regierung gegeben hier in Deutschland. Da gab es Probleme. Da habe ich in der Zeitung gelesen, ja, oder? Ja, siehst du. Was wird uns das Gesetz lehren? Erstens, dass unser Gott gerecht ist. Volle Liebe, er kümmert sich an uns. Er möchte uns schützen. Und es ist durch das Gesetz, dass du lernst, was für ein gerechter Gott wir haben. Und er ist heilig, ist volle Liebe. Er ist sehr gerecht. Deshalb sagt der Herr in seinem Gebet im 17. Kapitel von Johannes zu dem Vater, er sagt, o gerechter Vater. Da müssen wir unbedingt unseren gerechten Vater kennen. Wir rufen nur Vater, 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 aber wir haben niemals dieses Fürwort noch hinzugetan. O gerechter Vater. Warum hat der Herr das benutzt? In seinem Anruf auf den Vater, weil er lebt in seiner Gerechtigkeit. Er lebt in dem Bewusstsein, dass sein Vater so gerecht ist und er wagte sicherlich nicht, ungerecht zu leben. Oder er sagte auch, o heiliger Vater. Ja. Für uns ist nur, o Vater. Das heißt, wir kennen diesen Vater nicht also so gut, wie der Herr ihn kennt. Die Schrift hat doch gesagt, sei heilig, weil ich heilig bin. So, das Gesetz ist nicht so schlimm. Und dann, Paulus hat noch einen Punkt gesagt, und dieses Gesetz ist wie ein Lehrer oder ein Lehrmeister, der uns zu Christus führt. Ist das nicht wunderbar? Also, es ist doch nicht so schlimm, aber es gibt ein Problem. mit dem Gesetz. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist. Das Problem war, das Gesetz sagt dir nur, was du machen sollst. Aber dieses Gesetz kann dir nicht die Kraft geben, noch das Leben geben, damit du es auch halten könntest. Das ist das Problem mit dem alten Bund. Das müssen wir unbedingt wissen. Warum habe ich das gesagt? Denn das kommt dann noch zu dem neuen Bund später in Kapitel 8. Aber das müssen wir hierin wissen. Ja. Es ist nicht so, dass wir heute, das ist das Alte Testament und das brauchen wir nicht. Von 1. Buch Mose bis Maleachi, das ist nicht der alte Bund. Das ist die Schrift, die heilige Schrift. Der Herr hat es nie als, das Alte Testament sagt, nein. Der Herr sagt, die heilige Schrift sagt. Und Paulus sagte, jedes Wort, alle Schrift, heilige Schrift, ist von Gott gehaucht. Gemeint ist, was das Neue Testament, was wir es heute als Neues Testament erkennen? Nein, gemeint ist die ganze heilige Schrift. Damals war noch nicht das Neue Testament. Da müssen wir unterscheiden können. Sonst am Ende denken wir, das ist das Alte Testament, ich brauche es nicht zu lesen, lass es mal. Vor allem ist es so dick, niemand mag das, oder? Heute sind wir alle lesefaul. Ja. Wenn du so ein Buch siehst, da hat man keine Lust mehr zu lesen. Auch die Bibel, guck mal. Sag mir ehrlich, lest ihr mehr an diese dünneres Neues Testament lieber oder mehr als die Schrift von Genesis bis Maleachi? Okay. Ich möchte euch nicht bloßstellen, aber jeder ist schweigsam. Wenn du den lebendigen Gott kennen möchtest, dann musst du die ganze Schrift kennen. Und wenn du Hebräerbrief verstehen möchtest, dann musst du alle 5 Bücher Mose verstehen. Du musst auch die Psalmen durchlesen. Ja, ist nicht so einfach. Wir dürfen nicht sagen, das brauchen wir nicht. Und hier, der Schreiber von Hebräerbrief hat alles aufgegriffen, und zwar das Wichtigste hat er aufgegriffen. Um uns zu zeigen, was der Vorsatz Gottes ist. Er möchte uns diesen wunderbaren Vorsatz Gottes zeigen und erklären, damit wir zum Punkt kommen. Und ich kann mir vorstellen, während er geschrieben hat, hat er das ganze Bild vor Augen. Was mit dem Volk Israel geschehen ist. Wie sie aus Ägypten herausgekommen ist. Nicht wahr? Und was alles geschehen ist in der Wüste. Und alle Probleme. Und die sind nicht hineingegangen sind in die Ruhe. Ein großes Problem und Gott war zornig. Ja. So, dieses ganze Bild war vor seinem Augen. Und jetzt möchte ich zurückkehren zu Kapitel 2, nachdem er das Ziel uns gezeigt hat von dem Reich, von der zukünftigen Welt und was dann dort geschehen wird mit dem Vorsatz Gottes. Und wir müssen hineingehen. Oder wirst du nicht hineingehen? Das ist die eigentliche Ruhe, wovon er redet. Dann, um uns den Weg zu zeigen, hat er uns zwei Sachen mindestens, was sehr wichtig war, erzählt. Nummer eins, wir brauchen einen Herzog. Was verstehst du unter Herzog? Auf Deutsch, diesen Namen. Auf Englisch, wie dein Bruder auch gestern Abend gesagt hat, das Captain. Das ist der Führer, der Leiter. Wie in einem Heer. Kannst du dir vorstellen, so ein großes Volk, das aus Ägypten herausgekommen ist und niemand führt sie. Meinen Sie, sie werden alle in eine Richtung gehen? Das glaube ich nicht. Es gibt mindestens 12 Stämmen, da werden sie mindestens 12 Richtungen hingehen, da in der Wüste. Die Wüste war so groß, wo wollen wir hingehen? Und dann gibt es so viele Meinungen und so ein halsstarriges Volk. Wer ist fähig, um sie zu führen? Ein Herzog brauchen sie. Und wer war dieser Herzog? Mose damals. Mose. Aber ist Mose da alleine? Mose führt seinen Weg durch die Wüste, gell? Und gibt ihnen das Gesetz. Aber neben Mose gab noch einen. Wer? Ha? Aaron. Was ist der Aaron? Der ist der hohe Priester. Diese zwei. Denn diese zwei Aufgaben oder diese zwei Dienste, die sind so sehr wichtig für das ganze Volk, um zum Ziel zu kommen. Und daher hat der Schreiber von Hebräerbriefen, das müssen wir alle begreifen. Ja, wenn wir das ganze Bild nicht betrachten, dann hast du keine Verbindung da, du weißt nicht, warum denn ein Herzog und warum der hohe Priester, warum ist das so wichtig? Weißt? Aber in der ganzen Schrift, da sehen wir, um das Volk Gottes in einer normalen Weise voranzuführen, wir brauchen einen Herzog und wir brauchen einen hohen Priester, wie damals das Volk. Sie brauchen Mose und sie brauchen Aaron. Diese zwei Punkte da, diese zwei Dienste ist so wichtig für das Vorangehen des Gemeindelebens, des Volkes Gottes und das Himmelreich. Und wenn wir das nicht ergreifen, dann Kapitel 4 und 5, dann kann sie nicht völlig verstehen, worum es geht, warum wir also Mose brauchen und warum wir Aaron brauchen. Und ja, die spätere Kapitel zeigt so sehr diese hohe Priester im Vergleich zu Aaron und wie unser Herr, also hohe Priester, viel höher ist. In eine andere Ordnung. Nach der Ordnung von Melchisedek. Ja. Aber dieser Priesterdienst ist so wichtig. Wisst ihr, als sie alle damals nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt sind, gibt auch zwei Leute, die sie zurückgebracht haben, oder? Nach Jerusalem, oder nicht? Erinnert ihr? Kennt ihr die Schrift doch, ne? Oder meinst du, dass das Alte Testament hat nicht mehr mit uns zu tun? Wer sind diese zwei? Erstens, Zerubabel. Und zweitens, Josua, der ist der hohe Priester, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester. Und Zerubabel ist der Gouverneur. Er ist der Herzog. Er repräsentiert das Königtum. Und Josua repräsentiert das Priestertum. Also diese zwei Es entsteht gemeinsam. Gott wird nicht das Volk nur einfach loslassen ohne diese zwei Dienste. Sonst am Ende, ja, wenn wir nicht darauf achten, dann ist es verloren. Und daher wollen wir es wirklich zu verstehen und zu ergreifen und auch zu praktizieren. Damit wir zum Ziel kommen, müssen wir diesen wichtigen Punkt verstehen. Ich versuche jetzt in einem klarsten, einfachsten Weise zu erklären. Entschuldigung. Auch es ist schwierig für mich, nicht in meine Muttersprache mit euch zu reden. Dann versteht ihr am Ende nur Bahnhof. Aber mit meinem schlechten Deutsch mindestens kann ich das einfach zum Ausdruck bringen. Aber ich glaube, die Bibel bestätigt das. Und dann lass uns Zacharia Kapitel 6 zum Beispiel lesen. Und in Zacharia Kapitel 6, die Schrift ist wunderbar. In Zacharia Kapitel 6 sehen wir, hier ist eine Weissagung über den Herr, der kommen sollte. Herr Jesus, ja, guck mal hier. Ab Vers 12, lass uns, oder vielleicht noch 11. Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Josua, des Sohnes Jozadak. Wieso soll die Krone auf dem hohen Priester setzen und nicht auf Zerubabel? Weil jetzt hier in diesem Abschnitt geht es um die Weissagung über Jesus Christus. Und in der Person von Jesus Christus, diese zwei Dienste wird zu einem gemacht, weil unser Herr sowohl unser König ist, als auch unser Hohepriester ist. Und er ist der Priesterkönig oder ein königlicher Priester. Und sage ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, der Spross ist sein Name. Und wer ist dieser Mann? Jesus, er ist der Lebendige, der Spross, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Lob den Herrn. Hat nicht der Herr gesagt, ich will meine Gemeinde bauen? Ja, und er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen. Und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Lobt den Herrn. Er ist sowohl König als auch ein Priester. Ein königlicher Priester. Diese zwei Dienste brauchen wir heute. Und das finden wir in diesem wunderbaren Christus, in dem Sohn Gottes. O Herr, öffne unsere Augen, Herr Jesus. Und er wird ein Priester auf seinem Thron sein. Lob den Herrn. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und Jedaja und Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zur Erinnerung sein. Lobt den Herrn. Seht ihr, liebe Geschwister, der Herr möchte sein Tempel und sein Haus und sein Reich und seine Herrschaft wieder aufbauen. Und da muss er diese zwei Dienste erfüllen. So, daher im Hebräerbrief hat der Schreiber diese zwei aufgegriffen. Und jetzt hat er uns gesagt, Kapitel 3, darum, heilige Brüder, weil wir so eine Vision jetzt haben, wie erreichen wir das? Ja. Schaut auf den Apostel. Was ist ein Apostel? Ein Gesandter. Hat nicht Gott Mose gesandt? Mose war der Gesandte. Das ist die Bedeutung von dem Wort Apostel. Ja, dieser Titel Apostel heißt einfach der, der gesandt war vom Herrn. Und Jesus war vom Vater gesandt. Er hat oft das gesagt, der Vater, der mich gesandt hat. Und die Schrift sagt auch, der, der ihn gesandt hat, hat ihn versiegelt. Sogar der Vater hat erklärt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater hat sehr auf vielerlei Weise bestätigt, dass dieser Jesus ist von mir gesandt. Und der Herr hat von sich selbst so klar immer wieder gesagt, der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, um dies und jenes zu tun. Und Jesaja, der Prophet, sagt das auch sehr, sehr klar. Und der, den der Vater gesandt hat, der redete Gottes Wort. Und Gott gibt den Geist ihm ohne Maß. Wie können wir das Wort reden ohne Geist? Oder nur mit wenig Geist? Oder nur ein bisschen Geist. Das reicht nicht aus, nein. Wir brauchen den Geist ohne Maß. Meinst du, der Geist kann man messen? Das ist ein Maß. Du sagst, oh, ich habe auch den Geist. Und viele, ich habe gehört, ja, wir haben auch den Geist. Ja, das glaube ich. Aber wie viel? Hast du Geld? Ja. Die nächste Frage, wie viel hast du? 2 Euros. Oder 20? Oder 200? Oder 2000? Oder 2 Milliarden? Das ist ein Unterschied. Viele haben gesagt, wir haben auch den Geist. Okay. Wir müssen wissen, erinnert ihr an die 10 Jungfrauen? Alle haben Geist, alle haben das Öl. Nur die 5 Klugen, sie waren voll. Haben auch nicht nur Öl in den Lampen, sondern sie haben den Gefäßen. Sie haben extra Portionen von Öl. Aber die törichte Jungfrau, sie haben auch Öl, aber nicht ausreichend. Nicht ausreichend für die Hochzeit. Sage nicht, wir haben den Geist. Nein, die Apostelgeschichte heißt es, sie waren voll des Geistes. Ja, du hast den Geist, aber nicht voll. Also Benzin im Auto, ja, 1/2 Liter übrig. Das bringt dich nicht weit. Du kannst nicht sehr weit fahren. Du musst voll tanken. So ist es, liebe Geschwister. Viele Leute sagen, oh, der Herr hat mich gesandt. Ja, bitte. Der Herr kann nicht jemanden senden, ohne dass er ihn auch füllt, um sein Werk auszuführen. Sonst wie wirst du denn Gottes Werk ausführen ohne den Geist? Der Herr wurde vom Geist gezeugt. In der Jungfrau Maria. Das heißt, seine Geburt, sein Empfängnis war völlig durch den Heiligen Geist. Ja? Alles von Anfang bis Ende war der Herr voll des Geistes. Und der Hebräerbrief sagt, Er hat sich hingegeben als ein Opfer. Es ist durch den ewigen Geist. Darum ist die Errettung ewig, unveränderlich. Nicht keine halbe Sache. Manche Leute glauben, du kannst heute gerettet werden und morgen wieder deine Errettung verloren. Dann ist die Errettung nicht mehr ewig. Dann ist ein Jojo-Errettung. Mal gerettet, mal gefallen, mal wieder gerettet. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der Hebräerbrief sagt, alles, was der Herr gemacht hat, das hat eine ewige Natur. Ewige Erlösung. Eine ewige Errettung. Es ist alles ewig. Der ewige Geist. Oh Herr, das ist so wunderbar, das zu sehen. Und daher, liebe Geschwister, der Herr ist der Apostel. Viele Leute kennen den Apostel Paulus, ja, kennst du? Bekannt, gell? Apostel Petrus ist auch sehr bekannt. Apostel Johannes, oh, ist auch bekannt. Wer noch? Oh, die 12. Aber niemand hat jemals gehört von dem Apostel Jesus. Kennst du den Apostel Jesus? Hast du eine Botschaft gehört oder gegeben von dem Apostel Jesus? Wir zitieren immer, Apostel Paulus sagte Apostel, Johannes sagt Apostel, Petrus sagt und dieser Apostel, jener Apostel. Aber ich habe niemanden gehört. Es gibt auch einen Apostel Jesus. Und bitte, er ist nicht nur ein Apostel Jesus, er ist der Apostel. Er ist unique. Niemand kann ihn ersetzen und niemand ist höher als er. Nicht denken, dass über die Aposteln damals gibt es keinen, der höher ist als sie. Und wie ist es, wer ist denn höher als die Ältesten? Ja? Der, how do you say it? Erzhirte, nein. Der, was sagte Paulus auf Deutsch? Oberhirte, ja richtig. Der Oberhirte ist nicht der Bischof. Die römisch-katholische Kirche sagte, der Petrus ist der Oberhirte. Gell? Ja, er hat den Schlüssel, so meinen sie. Aber der Petrus selbst hat gesagt zu den Ältesten, er hat nur gesagt, er ist ein Mitälteste, aber er redete von einem Oberhirte. Wen wirst du dann hören, wenn ein Ältester etwas sagt, was ganz anderes ist, als was der Oberhirte gesagt hat? Wer hat dann die Vollmacht? Bist du ganz sicher? Oh Herr, es ist ein Problem heute. Weil die Lehre von den Menschen sagen, die höchste Instanz und Autorität in der Gemeinde ist die Ältestenschaft. Right? The highest authority in a local church is what? Who? Huh? Die Ältesten. So, der Herr hat keine Autorität mehr dort, oder? Huh? Und so glauben wir, und so hat man geglaubt bis zu dem heutigen Tage. Mein Herz ist gebrochen, muss ich euch wirklich sagen, weil es so viele Probleme verursacht hat, was unnötig ist. Und unsinnige Fragen, unsinnige Probleme am Ende. Also wenn ich was hier Unsinn sage, wirst du es annehmen. Und damals, gell, vor einigen Jahren, hat jemand gesagt, er sei der Apostel. Und alle haben es geschluckt. Und sie haben vergessen, dass es geschrieben steht hier, es ist nur ein der Apostel. Und das ist Jesus, heißt er. Nicht Bruder so und so. Nicht Bruder Schmidt oder Bruder Lee oder Bruder... um nicht alle Namen zu nennen. Am Ende wird man wieder böse. Unser Herr ist der Apostel. Und das müssen wir hören. Und auf ihn schauen. Ich habe Hochachtung auf alle Brüder. Aber wenn wir etwas sagen, was gegen dem Wort von dem Herrn, gegen dem sprechen, vom Herrn, da muss ich auf ihn hören. Nicht auf dich und du nicht auf mich. Das müssen wir sehen. Er ist der Höchste. Und genau hier, wer hat euch berufen, sag mal zuerst. Who called you? I? Who called you? Wer hat dich berufen? Ja? Was für eine Berufung haben wir? Darum, heilige Brüder, Teilhabe der himmlischen Berufung. Wir sind alle berufen. Von dem Vater, von dem lebendigen Gott. Und daher müssen wir schauen auf den Apostel und den Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, welcher dem treu ist, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Amen. Treu zu sein ist nicht so einfach. Keiner von uns ist wirklich so treu wie der Herr. Ich habe gesehen, am Anfang treu, am Ende nicht mehr. Am Anfang okay, am Ende K.O. Nicht OK, sondern umgekehrt. Herr Jesus. So habe ich gesagt, damit ihr nicht vergisst. Ja. Am Ende liegen wir flach. Und hier aber der Herr sagte, er ist der Treue. Und so heißt er in Offenbarung. Zu dem Laodicea sagt er, dieser sagt, der da treu ist. Treue Zeuge. Der Amen heißt. Nicht wahr? Er ist der treue Zeuge. Heute, meine Güte. Wir sind nicht sehr treu. Wir sind nicht sehr treu. Ja. Welcher dem treu ist, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Aber auch Mose am Ende hat Fehler gemacht. Und den Fehler, gell, den er gemacht hat, hat ihm was gekostet. Er konnte dann nicht in das gute Land hineinkommen. Aber Mose war der treueste Mensch in der Bibel eigentlich. Er war sehr treu. Er hat alles gemacht, genau nach dem, was Gott ihm gezeigt hat. Es war gar nicht so einfach. Wirklich nicht so einfach. Alles zu tun nach eigenen Vorstellungen, nach eigener Wahl, nach einem eigenen Gutdünken oder was mir gefällt, sondern wie Hebräerbrief auch wiederholt hat, zu sagen, seh zu, du machst alles genau nach dem Muster, was dir gezeigt ist. Aber heute, ich glaube, das zeigt wieder, dass wir nicht so treu sind. Ja. Aber guck mal, der Herr ist sogar treuer. Und hier steht es geschrieben, denn er wurde größere Herrlichkeit wert geachtet als Mose, in dem Maß, wie größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaute. Wer baut heute die Gemeinde? Die Ältesten? Die Apostel? Nein, der Herr. Und wenn wir treu sind, dann kann der Herr uns benutzen. Wenn wir aber nicht treu sind, dann werden wir sein Haus zerstören. Ja. Er wurde größere Herrlichkeit wert geachtet als Mose. Lob den Herrn. Wer soll die Herrlichkeit haben, die Ehre haben in der Gemeinde? Ja. Nicht wir. Wir sollen sie nicht haben. Und dann hier heißt es weiter, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist der Mose. Nein, Gott. Dieses Bewusstsein sollen wir haben in der Gemeinde. Wer baut die Gemeinde in Hamburg? Ja, aber durch euch, oder? So, wer soll die Ehre haben? Nein, aber er bekommt 90, du bekommst 10%. Nur 10%, das geht doch. Weißt du, wenn du mit 10% anfängst, und du schmeckst diese Herrlichkeit, und es schmeckt gut, am Ende, er bekommt 10%. Und du bekommst 90, wenn nicht gar 100%. Das ist kein Witz. Diese Fehler und diese Krankheit wiederholt sich immer. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Diener zum Zeugnis, und hier, dieser Vers ist sehr wichtig, ja. Zum Zeugnis für was? Für das, was einst oder später gesagt werden sollte. Das heißt, alles, was Gott Mose gezeigt hat, was er ausgeführt hat, war ein exaktes Bild. Ein Vorbild, ein Muster für die Wirklichkeit, die kommen sollte durch Jesus Christus. Nur das, was Mose gemacht haben, das war nur Irdisches, Geschaffenes, Vergängliches. Aber jetzt kommt der Herr in einem neuen Bund. Und er macht das, was fest ist, was ewig ist, was bleibend ist. Aber es ist genau dasselbe im Prinzip da. Das müssen wir sehen. Nicht, dass damals gab es Opfer und heute kam kein Opfer mehr. Nein. Denn die Opfer, die Moses damals gesehen war genau das, was er da oben gesehen hat. Der Unterschied ist, das, was Mose tun sollte, ist einfach Tieropfer. Ochsen oder Schafe oder Ziege oder Taube. Ja? Das machen wir nicht mehr heute. Aber wir opfern jetzt Christus als ein geistliches Opfer dem Vater. Und wenn du dieses Zukünftige sehen möchtest, verstehen möchtest, dann musst du das Bild hier sehen. Was Mose getan hat, ist, damit wir verstehen, was einst dann kommen sollte, später, im neuen Bund. So, denke nicht, das brauchen wir gar nicht mehr. Also, wenn es so einfach ist, ich brauche nur an Jesus zu glauben, das spielt keine Rolle. Nein, du kannst es nicht so, das Wort annehmen. Und daher, der Schreiber von dem Hebräerbrief und eigentlich eingegeben durch den Heiligen Geist, es ist das Wort des Herrn, erklärt uns, worum es geht. Warum wollen wir das nicht verstehen? Ja. O Herr, Christus aber ist treu als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Jetzt ist das Haus Gottes nicht mehr der Tempel da, auf Steine gebaut in Jerusalem. Jetzt gibt's auch ein Tempel nicht, dass es nicht mehr gibt. Aber ein Tempel von einem lebendigen Steine, wie Petrus geschrieben hat, in Kapitel 2. Und zu einem geistlichen Haus, damals war es ein steinernes Haus. Und heute ist es ein geistliches Haus und eine heilige Priesterschaft. Nicht, dass es heute keine Priesterschaft mehr gibt. Ja. Oh Herr, aber hier ist wieder eine Voraussetzung. Christus, aber, oh ja, die Zeit. Christus aber ist treu als Sohn über sein Haus. Ja, und sein Haus sind wir. Wen? Wenn wir einen Ort, eine Gemeinde sehen. Wenn wir den Grund des Gemeindelebens da sehen. Wenn wir die Ortsgrenze sehen. Ist das nicht komisch, wenn es so geschrieben steht? Wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Das heißt, manche Leute halten es nicht fest bis zum Ende. Das heißt, du kannst wieder verlieren. Amen. Denk bloß nicht, wenn wir einmal es gesehen haben, verlieren wir es nie. Ich habe schon viele Dinge verloren, was ich gehabt habe. Ja, ich habe mein Handy verloren. Schon mal, oder? Du nicht. Da muss ich ein neues Handy kaufen. Viele Dinge können wir verlieren, auch geistliche Dinge. Kennen Sie nicht einen geistlichen Dieb? Ja. Wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Und bis ans Ende bedeutet nicht nur, okay, ich behalte es, und tue es wie dieser Sklave da, der dann ein Silberstück, ein Loch gemacht und ausgegraben. Und wenn der Herr zurückkommt, dann habe ich wieder ausgegraben, hier habe ich festgehalten. Das ist es nicht. Okay, bitte, da muss man die ganze Schrift ein bisschen betrachten, um zu verstehen, was heißt, wir halten es fest bis Ende. In diesem ganzen Zusammenhang, besonders in diesem Kapitel jetzt 3 und 4 festzuhalten bedeutet, das ist noch eine lange Strecke, die wir gehen sollen. Amen. Wir sind ja von Feigen bis Grünberg gefahren. Aber wenn dieser Stau uns so sehr stört, am Ende sind wir ausgestiegen, irgendwo in Mannheim. Dann haben wir die Hoffnung der Konferenz nicht mehr festgehalten. Wenn wir in Mannheim aussteigen, dann gibt es keine Konferenz dort. In Mannheim. Das Volk, das ganze Volk Israel war aus Ägypten herausgekommen, das war kein Problem. Lob den Herrn, und sie haben gejubelt und getanzt da, nachdem sie das Rote Meer gekreuzt oder überquert sind. Aber dann in der Wüste gab es Probleme. Sie haben die Hoffnung und den Ruhm vergessen. Sie haben sogar alles, was Gott getan hat, für ein Wunder, Taten. Und meinst du, wenn du dabei gewesen wärst und sah, dass das Rote Meer und zu einem Autobahn, keine Autobahn, mindestens eine Bahn, zu der anderen Seite geht, wirst du das vergessen? Hoffentlich nicht. Anscheinend haben sie alle vergessen, was Gott getan hat. Vieles haben sie vergessen, haben sie nicht festgehalten bis zum Ende. Und am Ende, wie manche gesagt haben, schon als sie am Grenze sind, dann wollen sie nicht in das gute Land, in die Ruhe, in ihr Erbe hineinkommen. Da haben sie geweint und geheult, weil sie, anstatt an Gott zu schauen, haben sie an die Riesen geschaut. Zu schwer, zu viel Druck, oh, wir müssen kämpfen. Und guck mal, diese Riesen. Am Ende wollen sie nicht mehr vorangehen. Deshalb war die Warnung hier. Es gibt eine Kondition. Ausharren. Festhalten. Hoffnung. Ruhm. Was rühmst du, dass wir einen Gott haben, der alles getan hat und alle Probleme, alle Riesen dafür uns getötet haben wieder, was sie schon erlebt haben eigentlich. Haben sie aber vergessen. Sie haben vergessen. Wir auch. Und dann wollen wir nicht vorangehen bis zum Ziel. Dann steigen wir aus irgendwo. Und am Ende sind sie alle gestorben in der Wüste. Außer zwei. Von der Generation, die herausgekommen sind. Es ist gut, dass Mose zwei junge Brüder hatten. Wahrscheinlich hat er gewusst, die alte Generation, da taugt nicht, da wollen sie nicht mehr. Da gibt's einen Josua, der immer dabei war. Sonst am Ende gibt's nicht, gar nichts mehr. Mindestens gibt's zwei.
Amen.
Oh Herr, so bedeutungsvoll hier, gell? Und daher sehen wir in Kapitel 4 gibt es einen Josua, der sie hineingebracht hat in das gute Land. Ja. So müssen wir weiter. Eine Warnung jetzt. Wieder eine Warnung. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht, wie bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Jetzt ist wieder eine schwere, gewichtige Warnung. Verhärtet euer Herzen nicht. Wenn wir sein Wort hören, bewege es vor dem Herrn. Komme und sagt, Herr, zeige mir noch klarer. Denk nicht, oh, ich lese das Wort und das ist gut genug. Es kommt darauf an, wie dein Herz ist, wenn du die Bibel liest. Manche Leute lesen Hebräerbrief ganz anders, das Gegenteil von dem, was wir hier sehen. Das ist sehr komisch. Es ist wirklich sehr komisch. O Herr, so verhärtet euer Herz nicht wie bei der Verbitterung. Es gibt eine Verbitterung. Meinst du, der arme Mose in der Wüste, das ganze Volk hat immer da angeklagt und haben ihm so viel Probleme bereitet. Und zum Glück schreit Mose immer zu Gott. Aber sie haben Mose fertig gemacht. Was kann man sagen? Ja. Ja, wo eure Vater oder Väter mich versuchten und auf die Probe stellten, obwohl sie meine Werke 40 Jahre gesehen haben. Sie sahen meine Werke so lange. 40 Jahre, genau wie bei uns in Deutschland. Wisst ihr, 40, die Zahl 40 in der Bibel hat eine sehr, sehr gute Bedeutung. Die Zahl 40 bedeutet eine Zeit der Prüfung. Ja. Eine Prüfungszeit. Ja. 40 Jahre lang. Und der Herr war auch in der Wüste 40 Tage lang. Ja. Darum war ich entrüstet über dieses Geschlecht und sprach immer, irren sie mit dem Herzen und meine Wege haben sie nicht erkannt. Meinst du, Gott wird nicht böse? Wir haben eine sehr komische Vorstellung, gell? Gott wird nicht böse sein. Wir sagen immer nicht der böse Gott, sondern der liebe Gott. Besonders in Deutschland, der liebe Gott. Ja, als ob Gott nur Liebe kennt. Aber hier heißt es, darum war ich entrüstet über dieses Geschlecht, zornig sogar, gell? Und sprach sie irren, immer, mit dem Herzen und meine Wege haben sie nicht erkannt. Was Gott will. Wir sollen seinen Weg erkennen, nicht nur seine Taten. Und das ist es, was wo irgendwo eine Stelle geschrieben steht, dann berichtet hat. Und das Volk, sie sahen die Taten Gottes, aber Mose kannten den Weg. Weißt du, ich habe sehr viel unterwegs gesehen. Oh, Bäume, Pflanzen, manche Vögel, viele Dinge habe ich gesehen, aber den Weg kenne ich nicht, nach Grünberg zu kommen. Zum Glück habe ich einen, der den Weg kannte. Und wir sind hier angekommen. Den Weg zu kennen ist sehr wichtig. Dann weißt du, wohin du wirst. Sonst, wie wirst du dann, wohin wirst du das Volk leiten? Wenn Mose auch nicht den Weg kannte, damals in der Wüste, und er kannte es auch nur, weil diese Feuersäule und Wolkensäule, Gott leitete sie an. Wenn wir heute nicht weitergehen und nicht wissen, wie wir weiter zum Ziel kommen am Ende, gehst du verloren. Ja. Ja. Sodass ich schwur in meinem Zorn, in Vers 11, Gott war so zornig, dass er sogar geschworen hat. Sie gehen nicht in meine Ruhe. Und tatsächlich sind sie alle gestorben in der Wüste. Ja. Dann sollst du immer in Kreise gehen. 40 Jahre lang. Ach, Vater Gott, seht zu, Brüder, dass in keinem unter euch ein böses Herz des Unglaubens ist, das abfällt von dem lebendigen Gott. Ah, er redete nicht zu den Juden, die nicht glauben, sondern den hebräischen Gläubigen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sie dann den Weg verlassen und umkehren, zurückkehren in die Wüste, weil sie die Riesen auch gesehen haben. Eine andere Art von Riesen. So viele Probleme, Druck, Schwierigkeiten, dies und jenes. Am Ende wollen sie nicht mehr vorangehen. Ja? Sondern ermahnt einander, Vers 13, alle Tage, solange es heute heißt, damit niemand unter euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Oh, was für eine Sünde ist das? Eine Rebellion. Das ist die wahre Rebellion, wenn du nicht mit Gott vorangehen möchtest. Ja, bist du rebellisch? Nur hoffentlich. Was für eine Rebellion ist es? Weißt du, wir benutzen das Wort rebellieren. Wenn ich dich nicht annehme oder nicht hören und nicht einverstanden, ich rebelliere gegen Steve. Nein, das Wort ist zu stark zu benutzen. Aber Rebellion ist für uns gegen Gott. Ja. So, wenn du einen Bruder nicht hörst und er recht hat, dann soll der Bruder nicht sagen, warum rebellierst du gegen mich? Warum durfte er das nicht sagen? Weil wenn er nicht gehorcht, dann ist es nicht dein Problem. Wenn du für Gott redest, dann, wenn er dich nicht hört, dann ist sein Problem mit Gott, nicht mit dir. Sollst du ihn nicht hinauswerfen, sondern lass Gott ihn hinauswerfen. Dein Rauswerfen bedeutet nicht viel. Aber wenn Gott uns rauswirft, wie hier, das ist schlimm. Und daher sollen wir lernen, nicht Furcht von Menschen zu haben, sondern Furcht vor Gott. Verstanden? Denn sonst wirst du sagen, was sagen die und was sagen das? Dann denken wir an so viele und bloß nicht an das, was Gott gesagt hat. Sehr viel zu lernen. Gell? Sondern ermahnt einander alle Tage. Ja? Denn wir sind Mitteilhaber des Christus geworden. Wen? Noch einmal ein Wenn. Es gibt immer eine Voraussetzung, eine Kondition. Wenn wir wirklich die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Seht ihr, so oft eigentlich wird es betont, bis ans Ende. Weil es einen Anfang und ein Ende gibt. Am Anfang bist du gut gelaufen aus Ägypten herausgekommen, aber während der Zeit in der Wüste hast du nicht festgehalten. Da möchtest du nicht mehr weitergehen. Ja. Solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört und daher lerne, seine Stimme zu hören, nicht zu viele andere Stimme hören. So verhärtet euer Herzen nicht wie bei der Verbitterung. Wie oft soll er das wiederholen? Warum meinst du, dass er es so oft das wiederholt? Reicht es nicht einmal? Zweimal? Dreimal muss es sein. Ja? Verhärtet euer Herzen nicht. Und wer hat sie denn gehört und eine Verbitterung angerichtet? Die Ungläubige? Nein, das Volk. Das Volk des Herrn. Waren es nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und über wen war er entrüstet 40 Jahre? Nicht über die, welche sündigten, sie haben gemurrt, sie haben rebelliert, sie haben gegen Mose vieles, fast gegen alles, haben sie gemurrt, angeklagt. Ja. Die durch Mose aus Ägypten ausgezogen. Ja. Und ihre Leiber in der Wüste verfielen. Sind alle gestorben in der Wüste. So, das ist die Gerechtigkeit und das Gericht Gottes. Und welchen schwor er, dass er nicht in seine Ruhe hineinkommen sollte, wenn nicht den Ungehorsamen. Diesen starke Warnung, oder? Aber das dürfen wir nicht sagen in der Gemeinde, sonst fühlen die Geschwister unter Druck. Und du machst Probleme für sie, da können sie abends nicht mehr schlafen, weißt du? Und wer ist daran schuld? Du. Du. Also rede nicht so hart und stark. Und rede nicht die Wahrheit. Sie schlucken es nicht. Sie können es nicht annehmen. Ist das gut? Was willst du denn machen? Daher, liebe Geschwister, nimm das Wort an und hab keine Angst, weil wir einen Mose haben. Er kannte den Weg und er hat dort schon erreicht und sitzt heute auf dem Throne. Er war so fähig und er hat schon alle Feinde geschlagen. Ja, er war der Siegreiche. Er ist unser Herzog. Lob den Herrn. Wir können es annehmen. Glauben bedeutet hier im Hebräerbrief zuerst mal gehorchen. So Glauben im Hebräerbrief und Gehorsam ist austauschbar. Und daher heißt es nicht, wer sind denn nicht hineingekommen, wenn nicht den Ungehorsamen? Und dann Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten um ihres Unglaubens willen. Das heißt, wenn du glaubst, dann musst du gehorchen. Ja. Lob den Herrn. Ja, ich glaube, ich höre auf. Wir können selber lesen. Ja. Aber denk daran, es ist sehr wichtig. Wir müssen lernen, dem Lamme nachzufolgen heute. Ja. Und wie viele Leute schon gesagt haben, folge keinem Menschen, du sagst, du sollst sagen Amen. Ich folge ja keinem Menschen. Gefallenen Menschen nicht. Aber ich folge den Menschen, den Apostel möchte ich folgen, gesandt von Gott. Ihm werde ich folgen bis zum Ziel und festhalten bis zum Ende. Ja. der Herr geht weiter voran. Ja, lobe den Herrn. Amen.